Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Und heute wieder an meiner Seite unser Digitalchefredakteur Gerd Stegmann. Deswegen, Tag Gerd, schön, dass du dich zu uns auf die Couch gesetzt hast.
Ja, vielen Dank, Luca, für die Einladung.
In der Welt der Batterien, über die wir ja häufiger sprechen, ist gerade ja richtig, richtig viel los. Es gibt unfassbar viel bahnbrechende Erfolge. Neue Produktionsverfahren sollen am Start sein, neue Zelltechnologien, die alles noch schneller laden lassen und natürlich mehr Energie speichern können. Und natürlich sind sie auch viel, viel, viel billiger als alles, was da ist. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Meldungen, die erschreckend bis bestürzend sind, vielleicht sogar ziemlich verheerend, weil auch wenn jetzt immer neue Feststoffbatterien ganz schnell kommen sollen, sehen wir Unternehmen wie Varta, denen es gerade irgendwie überhaupt nicht gut geht. Wir sehen Hoffnungsträger wie Northvolt, bei denen BMW mal kurz 2 Milliarden an eigentlich sicher geglaubtem Geld rauszieht, weil sie die Produktion doch nicht haben wollen. Und überall in Europa sehen wir Zell- und Batterieproduktion, die jetzt auf einmal doch nicht mehr stattfinden sollen. Und wir wissen, gerade in Deutschland hätte ja richtig, richtig viel passieren sollen. Und das führt zu der Frage für mich am Ende, was passiert denn eigentlich mit den Batterien in Europa? Ist es mit der Technologie hier abgefahren und was überhaupt? Was erwartet uns bei der Technologie der Batterie? Und in dieses Chaos wollen wir heute mal reingucken und schauen, was denn aktueller Markt ist, was das so kann, die einzelnen Batterien, die einzelnen Zellchemien. Und das wollen wir mit jemandem tun, der sich eigentlich den ganzen Tag mit wahrscheinlich nichts anderem beschäftigt, als das, was gerade da ist und was noch kommt, nämlich mit Jan Richter. Er ist nämlich unter anderem Gründer von Batemo. Und Batemo kümmert sich darum, Zellen genauer anzuschauen, zu analysieren, zu zerlegen, zu modellieren. Und was das alles ist, das kannst du, glaube ich, viel besser erzählen, Jan. Deswegen schön, dass du da bist und dir Zeit heute nimmst für uns.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Kannst du dich zu Beginn vielleicht erstmal selbst kurz vorstellen, was du bisher gemacht hast, wie du in diese Elektromobilitätswelt und Batteriewelt kamst?
Da kann ich ganz früh anfangen, nämlich in meiner Kindheit. Ich habe diese ferngesteuerten Autos gebaut. Die kennt ihr vielleicht auch noch. Und das war total naiv, als Jugendlicher, das hochgerechnet auf ein richtiges Fahrzeug und gedacht, ja, das kann ja gehen. Also total naiv. Mhm. Und das war der Grund, warum ich dann Elektrotechnik studiert habe, 2004. Mit der Idee damals schon, oh, Elektroautos, das ist cool. Das war noch bevor der Tesla so hochgepoppt ist. Und ich habe im Studium mich dann sehr fokussiert auf die Themen, die man da braucht. Ne? Batterien ist eins davon, es ist Leistungselektronik, es sind Elektromotoren, es ist Fahrzeugtechnik. Und genau das habe ich vertieft. Mhm. Nach dem Studium habe ich promoviert, eben im Motorenbereich, also Elektromotorenbereich. Ich habe über permanent magnetdirekte Synchronmaschinen, das sind die wir heute ganz oft in Elektroautos haben, über die Regelung da, nicht in einem Regelungsverfahren da was gemacht. Und war aber im Studium schon sehr batterieaffin. Also ich war an einem Institut, was sich sehr intensiv mit der Charakterisierung von Batterien beschäftigt hat. Das war bei Frau Professor Ivers TV am KIT, also am Karlsruher Institut für Technologie. Und ich habe einen sehr guten Freund, wir haben zusammen studiert und wir haben eben gemeinsam nach den Promotionen, er hat eben genau in diesem Institut bei Frau Professor Ivers TV promoviert, haben wir dann Batemo gegründet. Und ich weiß nicht, ob auch bei den Hörerinnen und Hörern so Gründer oder Unternehmensinteressierte dabei sind, wir haben das komplett selbst finanziert. Also wenn man rumpromoviert in Deutschland, dann als Ingenieur kriegt man ein Gehalt. Und wenn man dann sparsam lebt, dann hat man am Ende was über. Und so war das bei uns auch. Also wir hatten beide 12.500 Euro und das haben wir zusammengeschmissen und das macht 25.000 und das braucht man hier, um eine GmbH zu gründen. Fertig. Mehr nicht. Okay. Dann haben wir das dritte Zimmer meiner Wohnung genommen damals und haben uns da reingesetzt und losgelegt. Es gab also kein Investor, kein Förderprogramm vom Staat, keine Bank, kein gar nichts. Nur diese 25.000 Euro, was im Business, kann ich euch sagen, ist direkt gar nichts. Ja. Damit haben wir über ein Jahr, kamen wir damit klar. Okay. Und hatten dann, wenn ich von heute zurückschaue, auch wirklich Glück, weil das Timing gepasst hat. Ne? Als wir fertig waren mit dem, was wir uns vorgenommen hatten, hatten wir sofort Kunden. Und die haben dann genau den Cashflow generiert, den wir gebraucht haben, um das Unternehmen wachsen zu lassen. Dann sind wir ausgezogen aus diesem dritten Zimmer in einen richtigen Firmensitz, haben die ersten Laborgeräte gekauft, haben erste Leute eingestellt und so ist das Unternehmen dann ganz natürlich gewachsen. Und das ist bis heute so. Wir sind also unabhängig, das heißt, das Unternehmen ist noch zu 100% in Gründerhand, da ist bis heute kein Fremdkapital drin, da ist kein Investor dabei. Es ist so eine sehr süddeutsche, konservative, ingenieurmäßige Art, ein Unternehmen zu machen. Das machen ganz wenige Leute heute noch so. Ich verstehe gar nicht, warum, weil es ist ein unglaublich schöner Weg, es zu machen. Jetzt aber die Frage, was machen wir denn eigentlich? habe ich viel zur Geschichte erzählt. Was tun wir denn?
Ich würde noch gerne tatsächlich vorher noch wissen, wie habt ihr das am Anfang gemacht? Ich habe gesagt, ihr modelliert, das klingt für mich alles nach krasser Rechenleistung und Messverfahren und sowas. Dürft ihr noch so ein bisschen an der Uni rum?
Genau, ganz am Anfang. Mit unseren 25.000 Euro haben wir Laborräume gemietet an der Uni. Haben bezahlt dafür, von unseren 25.000 Euro, um Messungen machen zu dürfen. Weil Modellierung, was ist denn das? Immer wenn du ein Modell hast, ist es eine mathematische Beschreibung von einem realen System. Also bei uns waren das Batterien. Also das ist eine Lithium-Ionen-Batteriezelle. Und ein Modell heißt, ich beschreibe genau das, was da drin passiert. Und zwar physikalisch präzise. Also genau das, was Lithium-Ionen an gewissen Stellen in dieser Zelle wirklich machen. Na, da gibt es Anodenpartikel, da diffundiert was, dann gibt es Oberflächen, da finden Ladungstransferreaktionen statt, die haben eine gewisse Kinetik, dann sind da Poren, das Elektrolyt, oh, es diffundiert schon wieder und so weiter. Das präzise zu beschreiben, heißt modellieren. Und ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was gleich jeder verstehen kann. Also ich habe jetzt hier meine Maus in der Hand und wenn ich die jetzt hier runterfallen lasse, ja, dann könnten wir ja messen, wie lange die da fällt. Ich kann aber einfach auch ein Modell davon machen. Und das kennt ihr alle, das Modell. F gleich M mal A. Ja? Und als Beschleunigung, also Kraft ist Beschleunigung mal die Masse. Und die Beschleunigung hier ist die Erdbeschleunigung, Weitbeschleunigung. Wenn wir diesen Parameter kennen, dann habe ich ein Modell und kann ausrechnen, wenn ich das Notebook fallen lasse und wenn ich es von höher fallen lasse, wie schnell es dauert, bis es am Boden ankommt. Und das ist ein Modell. Also ich habe eine Vorstellung, eine Gleichung mit Parametern, die genau das beschreibt, was in echt passiert. Bei so einer Maus, die man fallen lässt, ist es relativ einfach. Es ist eine Gleichung. Ja? Und bei Batterien sind es sehr große, komplexe, partielle Differentialgleichungssysteme, stark Nichtlinear, die man da braucht. Und das ist genau, was uns als Unternehmen auch auszeichnet. Also so Batterien so zu verstehen, dass wir genau wissen, was da drin passiert. Das ist der eine Teil. Und dann diese Parameter zu bestimmen, das ist der andere Teil.
Ich springe noch einmal kurz zurück an das, was du am Anfang gesagt hast. Warum ist es naiv zu glauben, wenn ein Elektroauto klein funktioniert, ferngesteuert, dass es dann groß auch funktioniert?
Ja, weil das ein jugendlicher verrückter Gedanke war. Und damals die Batterietechnik, die ich da hatte, das waren alles noch Nickel-Batterien, weil man das nicht einfach so groß skalieren kann. Ja? Das ist also als Schüler klingt es dann so einfacher. Ja, mach halt groß und funktioniert.
Mach halt viele.
Und das ist ja auch das, was später Tesla dann gemacht hat.
Ja.
Aber ich maße mir nicht an, das als Schüler vorhergesehen zu haben. Auf gar keinen Fall. Es war einfach Faszination. Faszination für dieses, wie cool diese Autos sind, wie schnell es fährt. Und das hat mich halt gekitzelt.
Und am Ende, woran wäre es dann aus deiner Sicht gescheitert mit dem Wissen von heute, dass man das nicht einfach so hochskalieren kann?
Nee, man kann so hochskalieren.
Auch schön.
Ja, weil es geht ja. Das ist ja genau, was die Geschichte zeigt. Ja. Schaut euch die Elektrofahrzeuge heute an. Warum habe ich es aber naiv genannt? Weil ich finde es vermessen, als 16-Jähriger ich habe das alles vorhergesehen. Das war definitiv nicht so. Die Argumentation, die mich dazu gebracht hat, das zu studieren, war eine naive. Die war nicht fundiert genug. Die hätte auch falsch sein können, aus der damaligen Sicht. Weil da Annahmen drin gesteckt sind, ich hatte einfach Glück, die waren richtig. Ich hätte aber auch Pech haben können, wären sie falsch gewesen. Und deswegen naiv. Also wenn ich heute, wir schauen nachher noch in die Zukunft, hast du ja schon gesagt, und neue Technologien, da habe ich heute ein ganz anderes Fundament an und Wissen. Und eine ganze Firma hinten dran, die dieses Wissen und die Daten dafür generiert. Ja, damals als Schüler hatte ich meine paar ferngesteuerten Autos und bin über die Wiesen geschreddert. Ja. Mehr war damals noch nicht da. Okay. Hat es die Frage beantwortet?
Ja.
Ich glaube schon, aber weil du es gerade ansprichst mit der Analyse und du hast ein ganzes Team, das Daten generiert. Für mich klingt das alles, und meine Mathelehrerin wird es mir nachsehen, kann nicht so gut nach wie vor das mit den Gleichungen, aber ihr baut Gleichungen und erhebt Daten. Aber was für Daten beispielsweise erhebt ihr denn? Wie macht ihr das und was für Daten sind denn interessant für euch? Weil wir als Autoredakteur, Journalisten werfen die ganze Zeit mit irgendwelchen Daten rum, aber wir müssen die meistens nicht erheben. Also wir messen zwar viel hier in der Redaktion, aber ich glaube anders als ihr.
Also was ihr messt, ihr nehmt ja ein Fahrzeug und habt dann eure typischen Performance-Indikatoren, die ihr auch messt. Also Beschleunigung 0 auf 100 zum Beispiel, Höchstgeschwindigkeit, Reichweite. Das sind die, wie ihr Fahrzeuge messt. Und wir bei Batemo machen eigentlich was ganz Ähnliches, nur mit den einzelnen Zellen. Das heißt, wir haben andere Performance-Indikatoren, die wir messen. Auf ein paar kommen wir nachher noch zu sprechen. Und wenn du bei uns in die Firma reinläufst, dann ist die ist fast zweigeteilt. Also du kannst in einen Teil gehen, das ist wie ein Büro. Also wie bei euch vielleicht auch in der Redaktion. Da stehen Notebooks rum und Bildschirme. Und da wird Software gemacht, da wird programmiert, da wird parametriert, das sind PC-Arbeitsplätze. Und die andere Teil der Firma, das ist ein richtiges Labor. Und was siehst du da? Da siehst du einerseits Batterietester. Das ist für dich vielleicht wie dein Handy-Ladegerät, nur für Profis. In groß, mit viel mehr dickeren Kabeln und viel mehr Kanälen und viel mehr Wumms. Mhm. Plus nebendran, das sind Klimakammern. Also das sind Temperaturschränke, in denen wir ganz präzise von minus 40 Grad hoch bis 60, 70 Grad die thermischen Bedingungen von den Zellen kontrollieren können. Und da drin sind dann Batteriezellen, das sind zylindrische Zellen, das sind Pouchzellen, das sind prismatische Zellen von ganz, ganz klein, also Zellen, die wirklich eine Kapazität im Milliampere-Stunden-Bereich haben, hin bis zu Zellen, die über 300 Ampere-Stunden, also das sind diese großen Blöcke, Truck- oder Storage-Zellen, die wir dann dort messen. Und messen heißt, dass wir sie laden und entladen auf ganz gewisse Arten, also konstanten Strömen, gepulst oder auch mit gewissen Profilen. Also für euch jetzt ein Klassiker wäre die Runde auf der Nordschleife, die fahren wir im Labor da virtuell auch ab. Ja. Das ist der eine Teil. Und was für Daten erheben wir da? Es sind Temperaturen, Ströme, Spannungen als Zeitreihen. Also dass wir genau wissen, wie verhalten sich diese Zellen. Und warum brauchen wir das? Also das machen wir nicht zum Spaß, sondern das machen wir, weil wir ja unsere Modelle unseren Kunden geben. Und die sagen natürlich zuerst mal, ja, was ihr da ausrechnet, ist doch garantiert verkehrt. So eine Grundlektion. Niemals irgendwas glauben im Batteriebereich. Immer kritisch sein und nachfragen. Und was wir dann zeigen ist, wir nehmen das Modell und diese Daten und zeigen, dass es stimmt. Das nennt man validieren. Also man nimmt die echte Messung, nimmt die Simulation und zeigt, es passt. Jetzt ist die Frage, was braucht es denn, um das hinzukriegen? Da reicht es nicht nur, so Zellen so zu messen. Da braucht man viel tiefere Analysen, was in den Zellen vorgeht. Und das ist der zweite Teil im Labor. Das wäre für euch, was ihr vielleicht noch aus dem Chemieunterricht kennt, so ein Chemielabor. Da stehen so Gloveboxes und da ist hochreines Argon drin und da zerlegen wir Zellen, ja, messen alles. Das sind mechanische Messungen, das sind optische Messungen, das sind aber Rasten-Elektronenmikroskopie, das sind EDX-Analysen, da laufen weitere Analysen an den einzelnen Proben, um genau diese Parameter, denken wir mal an die Gewichtskraft, ne, F gleich MLA, dieses partiellen Differentialgleichungssystems zu bestimmen. Und das machst du jetzt halt nicht, oder wir machen das nicht mit einer Zelle oder mit fünf oder mit zehn, sondern wenn du bei uns auf die Website gehst mit ein paar hundert und mit allen Chemien und allen Bauformen und das über ein paar Jahre und dann hast du einen entsprechend großen Datenschatz und sehr, sehr viel gelernt über das, was im Batteriemarkt so passiert.
Okay, das heißt, ihr zerlegt die physikalisch und schaut die euch an. Wie oft müsst ihr das pro Zelle machen, sowas? Weil ich meine, also gerade, man hört immer, da gibt es eine Streuung in der Produktion und sowas. Wie oft müsst ihr sowas mit einer Zelle machen, bis ihr sagt, okay, jetzt habe ich sie verstanden?
Wir machen eine Vorcharakterisierung, ja, um genau diese Chargenstreuung und Batch-Variationen rauszukriegen. Und dann gucken wir, du misst dann immer eine gewisse Verteilung. Also wenn du die Kapazität der Zelle und die Häufigkeit, Kapazität der Zelle, dann gibt es so einen einfachsten Fall der Gauss-Verteilung, kann auch was anderes sein. Und dann picken wir uns genau die des Erwartungswertes raus. Und die eine machen wir auf. Nur die eine. Zellöffnung ist teuer. Dauert lang. Ja? Deswegen dann die eine. Die Validierungsmessungen machen wir mit mehreren Zellen. Das hängt dann ein bisschen von dem Stand ab, wenn das wirklich Serienzellen sind, die in Massenproduktion sind. Und das ist ein Qualitätshersteller. Da streut nichts. Die sind gut gleich, also wirklich geringe Abweichung, sodass wir da teilweise sogar auf statistische Messungen verzichten. Wenn du zu den früheren Musterständen gehst, ne, das nennt man dann, also A-Samples sind so die ersten, die kommen, dann B, C und dann kommt dann die Massenproduktion. Da macht man, oder machen wir auch statistische Messungen, einfach weil die noch zu stark streuen. Um genau zu sehen, okay, was sind jetzt nur Fertigungseinflüsse und was ist wirklich Chemie oder an der Technologie, die wir da drin sehen. Und das sauber zu separieren, braucht es dann statistische Messungen. Und das heißt aber jetzt auch nicht, dass du da hunderte Zellen misst, sondern da misst du zum Beispiel mit drei oder mal mit fünf, ja, um eine gewisse Aussage treffen zu können.
Warum macht ein Hersteller das nicht selber? Ich meine, der hat die Zelle gebaut, der könnte sie ja auch relativ leicht zerlegen. Modellieren ist eine Spezialität von euch oder alles zusammen? Oder warum kann es ein Hersteller nicht so gut?
Also die machen das alle selber. Also jeder Zellhersteller qualifiziert die Zellen. Also das, was ich gerade über das Testing beschrieben habe, das machen die wahrscheinlich noch extensiver, als wir das tun. Was ist unsere Nische? Es ist dieses Modellwissen und zu wissen, wie ich diese Parameter bestimme. Und das wissen selbst Zellhersteller nicht, teilweise. Nicht in dieser Genauigkeit, nicht in dieser Präzision. Woran liegt denn das? Wenn du eine Batterie hast, dann macht das Lithium-Ion ja an ganz vielen Stellen in dieser Zelle gleichzeitig verschiedene Dinge. Und was du, wenn du von außen misst, nur siehst, ist, ja, da ist eine Spannung und da fließt ein Strom und ich kann eine Temperatur messen, aber jetzt bricht mir die Spannung ein. Liegt es jetzt dran, weil im Partikel in der Kathode gerade irgendwas limitiert? Oder? Nee, halte mal, das muss ja die Anode sein. Ah, nee, halt, Elektrolyt ist es doch ganz sicher. Mhm. Woher weißt du, unter welchen Bedingungen genau was gilt und was limitiert? Und dieses Chaos korrekt zu entzerren oder entwirren, das ist in höchstem Maße nicht trivial. Und da gibt es auch keine wissenschaftliche Literatur, die sich da einig ist. Wenn du die Paper liest, gibt es für gewisse Parameter, das streut um Größenordnung. Und da ist sich die wissenschaftliche Community nicht einig, wie das eigentlich genau funktioniert. Und genau da ist unsere Nische drin. Also genau das zu verstehen, die korrekten Gleichungen zu haben und dann Verfahren, wie du sehr schnell an diese Parameter kommst. Und da machen uns auch Zellhersteller nichts vor. Es gibt auch andere, die das auch können oder gut können, aber wir sind da ganz vorne mit dabei.
Aber ihr macht erst die Modellierung und dann überprüft ihr es mit dem Zerlegen der Zelle physisch oder andersrum?
Andersrum, wir zerlegen erst die Zelle, damit parametrieren wir und dann checken wir gegen diese Validierungsmessdaten, die ich am Anfang genannt habe. Mhm. Alles andere ist Mogeln. Ne? Also wenn Parametrierungs- und Validierungsdatensatz identisch sind, das nenne ich Mogeln. Ja, also es gibt eine ganz klare Parametrierungsroutine und dann eine Validierung, wo du guckst, ob dein Modell funktioniert.
Mhm. Okay, warum kann der Zellhersteller das nicht? Weil, ich meine, der rührt den Kram ja zusammen mit einem...
Du brauchst...
Ich gehe nicht davon aus, dass der das zusammenrührt und sagt, wir gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Und dann sagt er, hey, cool. Und dann klebt er das Label drauf mit... keine Ahnung, 500 Wattstunden, geil. So, es ist, hoffentlich macht er das nicht so.
Also, das ist so geil, weil die Frage haben wir uns so auch gestellt. Als wir 2017 gegründet haben, haben wir gedacht, was wir da machen, das machen wir für den deutschen Mittelstand, das sind Power-Tool-Unternehmen oder kleine Unternehmen, die können sich eine Batterieabteilung nicht leisten, die brauchen aber solche Tools, für die machen wir das. Alle anderen, die brauchen das nicht, die machen das doch selber. Automotive, die haben doch ganze Abteilungen, die machen das selber. Zellhersteller, die machen das alles selber. Das haben wir wirklich gedacht. Der ganze Businessplan bei uns war ohne Automotive geschrieben. Mhm. Aber wir dachten, die brauchen uns nicht. Und es war immer gut, wenn man Bedarf unterschätzt. Ja? War nicht so. Man hat gemerkt, okay, krass, da ist ein Bedarf da. Und in dieser Nische können die was nicht. Jetzt fragst du korrekt, ja, warum können die das nicht? Das haben wir uns sehr lange dann auch gefragt. Und eine wirklich zufriedenstellende Antwort, weiß ich nicht, ob ich sie dir geben kann, aber ich kann dir ein bisschen eine Theorie geben. Also ich mache es am Beispiel des Zellherstellers. Mhm. Unternehmen, die Zellen herstellen, das sind, und die Fachleute, das sind ja wirklich Fachleute, die das tun und die Zellen designen. Und ich sage fast, das sind wie Künstler, weil die ein Gefühl dafür haben, ich muss die anderen ein bisschen dünner machen, Partikel ein bisschen kleiner und hier Porosität ein bisschen anpassen. Die haben ein Gefühl dafür. Das sind aber Leute, die von der Ausbildung, haben die Chemie gemacht oder Elektrochemie gemacht, und sind so geschult. Um Zellen in dieser Tiefe zu modellieren, braucht es ein anderes Set von Wissen noch zusätzlich. Es reicht nicht nur, also Chemiker zu sein, Elektrochemiker zu sein. Es braucht mehr als das. Es hat viel mit Systemtheorie zu tun, auch viel mit Mathematik zu tun. Und diese Kombination von Wissen, ne, da gibt es wirklich ganz wenige, die das in sich tragen. Ja? Mhm. Das sind einfach nicht viele Leute. Und die es dann sind, das war dann der zweite Teil der Theorie, gibt ja nicht nur uns, die das theoretisch tragen, gibt ja auch andere, aber das sind in aller Regel sehr gute Leute. So, was passiert mit sehr guten Leuten, wenn die in die Großindustrie kommen? Nicht zack, Teamleitung. Zack, Abteilungsleitung. Und dann arbeiten die nicht mehr fachlich. Die sind einfach so gut, die werden sofort wegbefördert. Und das war ein weiterer Grund, wo wir mal glauben, dass die Leute, die das eigentlich könnten, die kommen gerade dazu, es zu machen, weil sie so schnell wegbefördert werden. Ob du das jetzt glaubst oder nicht, ist deine Sache. Vielleicht hast du eine bessere Erklärung. Haben uns aber genau die gleiche Frage sehr, sehr lange gestellt.
Für mich ist das, das ist eine existenzielle Frage für die Unternehmen. Und die nicht selber beantworten zu können, fühlt sich für mich aus meiner Perspektive fahrlässig an. Deswegen, weil du dann halt Abhängigkeiten schaffst und aber ja nur profitieren kannst, wenn du es verstehst, weil du dann auch andere Lastenhefte, also ganz doof, du kannst dann auch andere Lastenhefte schreiben, weil du weißt, was geht und so kannst du es nicht. So muss ich hergehen und dich fragen, damit du mir erzählst, was ich dem anderen sagen soll, was geht. Und das finde ich ist schwierig.
So weit würde ich auch nicht gehen. Also ist ja nicht so, dass die dass sie nichts könnten, sondern dass das sind Fachleute, habe ich ja gesagt. Und die können auch, die haben ja ganz viele Daten und Messungen und arbeiten damit. Aber und treffen damit ja auch richtige Entscheidungen. Mhm. Es werden ja ganz hervorragende Zellen gebaut und die werden auch ohne uns gebaut. Es ist nur nochmal ein Unterschied, ob du dieses tiefe Modellverständnis hast und es wirklich so implementieren kannst und hinschreiben und parametrieren kannst. Da ist oft nochmal ein Delta da. Und du kannst auch sehr gute Zellen bauen, ohne dass du das tust. Mhm. Was ist aber der Nachteil? Du biegst manchmal falsch ab, habe ich schon oft gesehen. Es dauert länger. Ja, du bist einfach mit, wenn du willst eine Stunde was messen, dauert eine Stunde. Eine Simulation ist eine Sekunde erledigt. Du bist also einfach schneller. Ja? Und du bist optimaler. Ich habe gerade gesagt, diese Zelldesigner sind Künstler. Die haben ein Gespür für Technologie. Die merken, ja, da so muss ich die Zelle auslegen, weil es schon mal so war. Was ist aber, wenn sich Technologie sehr schnell entwickelt? Dann ist das Gespür ja weg. Dann muss ich das mühsam wieder aufbauen. Und das tut sich modellbasiert wesentlich, also geht es wesentlich schneller. Mhm. Sodass ich dann zu optimaleren Ergebnissen komme. Ich bin gerade nicht ungefähr, wo ich richtig bin. Ich bin aber wirklich, ich kann genau sagen, da muss die Zelle hin. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass das fahrlässig ist. Sondern das ist was wir in unserer einfach arbeitsteiligen Wirtschaft überall haben. Mhm. Nimm ein deutsches Premium-Fahrzeug und guck, wie, also könnt ihr auch sagen, da muss der OEM aber alles selber können, alles sagen sie fahrlässig. Mhm. Ist nicht so, sondern du hast eine unglaubliche Zulieferindustrie darunter, die hochspezialisiert ist und dass dieses Fahrzeug danach so dasteht und so toll funktioniert, ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Unternehmen und ganz vielen Spezialisten. Mhm. Und was du jetzt hier im Batteriebereich siehst, ist was Ähnliches. Auch da ist es ein wie so ein, wenn du ein Sinfonieorchester hast, ja? ein Zusammenspiel von ganz vielen, sodass was Tolles entsteht, wie so ein Elektrofahrzeug.
Verstehe ich. Ich finde es nur spannend, weil was wir häufig hören oder also auch hier im Podcast hören, ist, dass genau das einer dieser Killer-Argumente für Tesla ist, dass sie eben so eine tiefe Wertschöpfung haben, dass sie so tief integriert sind und so viel selber machen können und leisten können. Und wir hatten es mit, ich glaube, Peter Mertens war es, kürzlich besprochen, der dann fragte, was glaubst du, warum sie es machen? Und ich sagte, keine Ahnung, weil sie es können. Und er sagte, nee, weil es halt auch ein Stück weit eine Art Kapitalauslage, also ich muss kein Kapital dafür binden, sonst macht es mich halt wirtschaftlich agiler. In einem kurzen Zeitraum. Mhm. Nicht zwangsläufig langfristig. Und das wäre jetzt halt eher so ein Ding, was ich gedacht hätte, dass es ein Thema ist, weil da bin ich mir, wie viel, um euer Know-how zu haben, das ihr jetzt einmal macht und dann an alle 10 großen Autohersteller zu verkaufen, dann wird es einmal gemacht. Das heißt, die Kosten splitten sich. Genau, wenn es der Daimler für sich macht und der BMW für sich macht und der VW für sich macht und dann im Idealfall ein Konzern, der Porsche es auch nochmal macht, ist halt teurer. Also auch gesamtheitlich. Genau. Und ich brauche die ganzen Leute dafür, die muss ich dann 10-mal haben, nicht nur einmal.
Richtig, es sind Skaleneffekte. Es sind einfach, Arbeitsteilung kann ja genau, wie du beschreibst, funktionieren. Es ist aber, deine Frage ist absolut berechtigt, weil es ist eine unglaublich strategische Frage. Ne? Also, das ist immer der klassische Konflikt, mache ich selbst, kaufe ich es ein. Mhm. Und kann ich dir jetzt auch aus meiner Erfahrung sagen, wir haben unter Kunden, die da sofort in Richtung, klar, das machen wir mit uns, also wir kaufen das ein. Wir haben andere, die machen erst selbst und kaufen dann ein. Ja. Und wir haben andere, die sind wirklich, nein, das müssen wir zu 100% selber machen. Und jede dieser Entscheidungen kann ich nachvollziehen und sie hat ihre Berechtigung. Mhm. Ja, es ist, weil es unglaublich strategisch ist. Und was dann jetzt die beste ist, wissen wir sowieso erst danach. Und selbst dann wird es unglaublich schwierig sein zu sehen, okay, was hat jetzt welchen
Einfluss gehabt? Hätten wir abbiegen können. Also
klar, ja, und dann wahrscheinlich hängt es ja auch ein bisschen vom Unternehmen und der jeweiligen Situation ab, was in dem Fall die beste Entscheidung ist. Ja.
Werbung.
Der Auto, Motor und Sportkongress geht in eine neue Runde. Bereits die 15. Ausgabe geht am 24. und 25. September in München an den Start und öffnet für die Gäste und Speaker die Pforten der Allianz Arena. Dort auf der Bühne erwarten euch wieder jede Menge Hochkaräter. Mit dabei ist beispielsweise der Ex-VW-CEO Herbert Diess, der Chef des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Johann Rockström oder auch Audi-Chef Gernot Döllner oder Porsche-Vorständin Barbara Frenkel und viele, viele mehr. Und als wird das noch nicht reichen, starten wir den Kongress dieses Jahr mit einer KI-Fachtagung und suchen dort bei der AI Startup Challenge nach den besten Startups und ihren KI-Lösungen für die Mobilitätswelt. Und wie es sich für einen guten Wettbewerb gehört, gibt es natürlich auch was zu gewinnen, nämlich ganze 100.000 Euro für die beste Idee. Darum laden wir euch alle herzlich ein, am 24. und 25. September zu uns nach München zu kommen und euch die Speaker und Panels anzuschauen und natürlich auch das ein oder andere Startup kennenzulernen. Wir werden mit dem Podcast wie immer auch vor Ort sein und für euch ein paar Folgen aufzeichnen. Alle Infos zum Kongress, zur Anmeldung und den Tickets findet ihr auf ams-kongress.de und den Link packe ich euch natürlich auch noch in die Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge.
Du hast jetzt gerade das beschrieben, wie ein Zusammenspiel bei einem Symphonieorchester klingt, so schön performant und harmonisch. Momentan knirscht es ja, wie es der Luca vorher beschrieben hat. Was denkst du, woran liegt es?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich beziehe das jetzt bewusst nur auf den Batteriebereich. Und du hattest ja genannt, wenn man diese Pressemeldungen verfolgt, knirscht es ganz gewaltig. Und ich teile es das mal ein in zwei Teile. Das eine ist irgendwie so ein bisschen hausgemacht und das andere ist ein enormer Druck, der auch von außen kommt. Und ich fange jetzt mit dem Druck von außen an. Also was in China gerade passiert ist, also finde ich schon beängstigend ein bisschen. Das ist auch beeindruckend, also was in welcher kurzen Zeit, was dort aufgebaut wurde und was dort geliefert wird, ist gut, ist aber auch extrem subventioniert. Mhm. Ja? Also die Fördermöglichkeiten, die dort geschaffen wurden, die sind kein Vergleich zu dem, was in Europa passiert. Und dadurch ist einfach ein gewisser Vorteil für chinesische Zellhersteller da. Der ist marktverzerrend. Ja? Ist aber gewollt, ja? von China. Das ist einfach so. Das heißt, und das macht natürlich im Preis einen enormen Druck auf europäische Hersteller. Das ist was von außen kommt. Jetzt kann man sich sagen, na gut, die Welt ist so böse zu mir, ich kann da selber gar nichts dafür. Und so einfach ist die Welt aber auch nicht. Sondern es sind schon auch hausgemachte Probleme. Viel hängt für mich am Standort Deutschland. Ja, und dass wir gewisse bürokratische Hürden in diesem Land haben, glaube ich, weiß jeder, der nur mal irgendwann probiert hat, irgendwas hier zu machen. Also wenn man eine Zellfertigung nach China stellt und vergleicht die Zeit, die ich dafür brauche, mit ich möchte eine nach Deutschland stellen, dann brauche ich, glaube ich, nicht viel mehr sagen, wo es schneller und einfacher und günstiger geht. Dass Energiekosten bei der Zellerstellung eine Rolle spielen und dass wir hier andere haben, wie das in China ist, ist auch klar. Ich habe also einfach in Europa andere Rahmenbedingungen. Heißt das, dass man den Kopf in den Sand stecken muss und sagen wir, können wir hier gleich lassen? Nee, es geht. Was es braucht, ist aber Differenzierung. Ich muss mich irgendwo hinsetzen, ne, wo ich Konkurrenz, wo ich vielleicht einen höheren Preis rechtfertigen kann, wo ich besser sein kann. Und das haben wir hier in Europa doch sehr erfolgreich sehr, sehr lange getan. Und an der Stelle fällt es, glaube ich, den europäischen Zellherstellern gerade noch schwer, ne, genau das hinzubekommen. Also sich zu differenzieren, Mehrwerte aufzuzeigen, um dann einen höheren Preis rechtfertigen zu können. Und daher knirscht's.
Okay. Das finde ich spannend, dass du das so sagst, weil ich habe jetzt auch für die Vorbereitung auf den Podcast nochmal geschaut, bei Battery News, die haben diesen wunderschönen Atlas, haben wir auch, glaube ich, häufiger schon im Podcast gesprochen, wo du siehst, wo Zellproduktion, das sind auch immer noch so Batterieproduktion, Zellproduktion und so weiter. Und ich glaube, die Batteriezellproduktion war in Deutschland, ich glaube, ein Sechstel oder ein Fünftel von allem, was für Europa geplant war. Die Daten, die da waren, sind, glaube ich, schon nicht mehr ganz so aktuell, weil so viel gestrichen wird gerade. Aber das waren irgendwas über 350 Gigawattstunden Kapazität, die...
Geplant aber, ne?
Geplant,
musst aber aufpassen, was davon wirklich dann...
Nein, aber das aber überhaupt geplant waren in Deutschland. Und warum sollte man überhaupt, wenn man sagt, Deutschland miese Energievoraussetzungen und, überhaupt hier das machen und nicht woanders, wenn wir doch hier von vornherein alle wissen, dass es so furchtbar bürokratisch und nervig ist?
Du, ich habe nur, also ich bin kein Zellhersteller.
Okay, fair.
Deswegen, da musst du die Zellhersteller fragen, warum sie es dann trotzdem machen. Ich habe dir nur Gründe genannt aus meiner Sicht, was es erschwert bei uns oder warum es knirscht, wo wir Schwierigkeiten haben. Es ist, also das denke ich, es ist unglaublich wichtig, dass wir lokale Zellhersteller in Europa haben. Das ist unfassbar wichtig, weil diese Komponente-Batterie an so vielen Stellen eine so wesentliche Rolle spielt. Sich da strategisch abhängig zu machen, finde ich, ist keine gute Idee.
Ja.
Und das haben wir doch alle jetzt bitter gelernt, dass strategische Abhängigkeiten nicht gut sind.
Ja.
Das heißt nicht, dass jede Zelle, die wir hier haben, aus Europa kommen muss, um Gottes Willen. Ja, das wird gar nicht gehen. Das kriegen wir gar nicht hin. Man wird Partner brauchen. Deswegen ein geteiltes Wirtschaftssystem, arbeitsteilig. Und da werden natürlich Zellen aus China kommen, aber eben nicht jede.
Verstehe. Ja gut, das haben wir gerade aktuell nicht so richtig. Das ist sehr, sehr wenig.
Ja.
Ich würde mit dir, weil du dieses ganze Wissen mitbringst, gerne auch nochmal ein bisschen aufdröseln, für was wir welche Zelle denn tatsächlich brauchen. auch auf dem Hinblick, nach welchen KPIs fragen denn die Hersteller? Ihr modelliert es dann, aber die werden ja dann eine gewisse Rückfragen auch haben. Ist es dann eher bei denen das Thema Langlebigkeit? Ist es das Thema Performance? Ist es das Thema Temperatur? Was ja auch ein Riesending ist, was man am Anfang beim E-Auto bauen, glaube ich, ein bisschen unterschätzt hat, was Thermomanagement und so angeht. Worauf gucken die gerade? Also wofür werden eure Modelle dann benutzt?
Oh, für jetzt musst du ein bisschen einschränken. Also was genau interessiert dich denn? Worüber reden wir denn? Also es geht ja von bis, also wir haben ja einen Kundenkreis, es ist Automotive, es ist nur einer davon. Wir haben ja auch die Powertooler und Zellhersteller und Luftfahrt und Motorsport und Industrieapplikationen. Es sind Bagger und Gabelstapler und Konsumelektronik, das sind Tablets. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt mal nur auf Automotive einschränken, auch da sind die Anforderungen fundamental verschieden. Deswegen sollen wir mal mit Elektroauto anfangen.
Ja, ich glaube,
also, so einen kleinen Stadtflitzer oder also genau, selbst ein Elektroauto einschränkst. Machen wir jetzt einen kleinen Stadtflitzer oder machen wir das große Premium-Fahrzeug? Weil das hat tatsächlich Konsequenzen, auf was du dann an der Zelle nimmst.
Aber das wäre doch mal ganz spannend. Was nehme ich denn bei so einem kleinen Stadtflitzer, bei so einem E-Up-artigen
so ein kleines Ding, ne?
So eine kleine Schüssel. Genau, also das wäre halt so ein
Also ich bin kein Fahrzeughersteller. Aber ich kann jetzt aus meiner Sicht über die Zellen sagen, was würde ich denn nehmen? Also wenn ich so einen kleinen Stadtflitzer bauen würde, dann will ich, dass der so günstig, wie es nur irgendwie möglich ist. Weil das ist doch ein Auto für jedermann.
Das heißt, du setzt dann Natriumbatterien ein, die wir nicht sehen.
Nee, warte. So, also ich muss was Günstiges machen. Und wenn ich was Günstiges machen möchte, jetzt habe ich Kartonchemin und Anodenchemin, dann ist auf der Kartonseite, also NCA und NMC schon raus. Also NCA, also NC, Nickel, Mangan, Kobalt, das ist das, was man in diesen, also noch heute allen Premium-Fahrzeugen hat, das ist weg, zu teuer. Dann bleibt auf Kartonseite noch LFP, Lithium-Eisenphosphat. Das ist von der Energiedichte schlechter, das heißt, die Reichweite ist geringer, aber es ist wesentlich günstiger. Auf Anodenseite nimmst du das Günstige, was nur geht, Graphit. Altbekannt, keine Experimente. Ja? Also haben wir eine Möglichkeit, LFP-Graphit. Chemie zu machen. Und interessanterweise, was ist genau in den BYD-Zellen drin, ist genau diese Chemie. Das ist, was einfach preislich interessanter ist. Das ist der Vorteil. Nachteil, Reichweite ist gering, aber ich sag dir, bei einem Stadtflitzer ist das egal. Warum hast du auch heute auf diesen kleinen Fahrzeugen so eine hohe Reichweite? Na, weil wenn ich so ein kleines Ding kaufe, ich habe keinen Bock, jeden Tag zur Tanke zu fahren. Ja, ich bin bereit, einmal in der Woche zu tanken und sonst will ich fahren. Beim Elektroauto ist ja wurscht, da fährst du jeden Tag voll los. Das heißt, da ist es, wenn das Ding dann 200 Kilometer hat, reicht ja für so einen kleinen Stadtflitzer. Jetzt hast du schon Natrium angesprochen. Und wir hatten schon die ersten Natrium-Samples im Labor. Und das ist eine Alternative, potenzielle Alternative, zu Graphit-LFP. Also Natrium-Batterien, Natrium-Ionen-Batterien zu machen. Also wir haben jetzt die frühen Samples, das sind also ACE-Samples, frühe Stände und die...
Das sind so Knopfzellen.
Also das sind schon auch Zielformat, also das sind also zylindrische Zellen oder auch Pouchzellen. Aber die wir jetzt gesehen haben, wenn du auch die wieder analysierst, ich gebe jetzt zwei Bewertungskriterien, also was für euch 0 auf 100 wäre, ist bei mir eine Leistungsdichte. Ja? Und was bei euch die Reichweite ist, Fahrzeug fährt 200 Kilometer weit, ist bei mir die Energiedichte. Ja? Und jetzt sage ich erstmal die Energiedichte, was also bei dir nachher die Reichweite wird, in Wattstunden pro Kilogramm. Und dann haben so LFP-Zellen Hausnummer auf Zellebene, 175 Wattstunden aufs Kilogramm. Und die Natriumzellen, die wir messen, haben 100.
Oh. Okay.
Oh, ja, genau. Das heißt, diese Natriumchemie, die ist im aktuellen Stand, ist gegenüber dem Graphit-LFP für Fahrzeuge nicht konkurrenzfähig. Heißt nicht, dass es das nicht kommt. Dort, wo Gewicht und Volumen egal ist, Heimspeicher, stationärer Speicher, kann das super interessant sein. Ja? Aber in einem Fahrzeug... Also ich würde es in meinen Stadtflitzer würde ich es nicht bauen, da würde ich ein Graphit-LFP nehmen.
Aber jetzt sprechen wir auf Zellebene, wir haben es vorher mal kurz angesprochen. LFP war ja am Anfang, als ihr die ersten Samples vielleicht gehabt habt, auch nicht so viel versprechend. Ich weiß nicht, ob der Abstand so groß war zur NMC, wie jetzt beschrieben bei LFP und NA, aber...
Ähnlich.
Ja.
Das NMC ist deutlich, deutlich besser.
Ja, und jetzt sieht man aber halt... BYD hat irgendwie geschafft, über das Gesamtsystem und über die Anordnung der Zellen im System die Energiedichte fürs Gesamtsystem bei LFP ein ganzes Stück nach oben zu bringen. Also der Unterschied verschwimmt ja schon fast zu einer schlechteren NMC, würde ich mal sagen. Und wäre das nicht eine Variante, die der Natriumzelle auch helfen könnte einerseits? Und könnt ihr sowas vermutlich jetzt, nachdem wir Zellen untersucht, nicht sehen, oder?
Genau, wir machen immer die Einzelzellen. Das ist richtig. Aber wir sind ja nicht allein auf dieser Welt. Es gibt ja andere Unternehmen, die genau dann auf Richtung PEC schauen. Und jetzt beantworte ich die Frage erstmal. Also wenn du das, was der BYD da mit den Blade-Zellen gemacht hat, war schon gut. Es war ein guter Schachzug. Es war so technologisch wirklich, wirklich gut gemacht. Und jetzt überleg dir, du machst das Gleiche mit den Natriumzellen. Dann bist du trotzdem 175stel schlechter. Und also rein technologisch aus der Sicht der Natriumzelle sehe ich jetzt kein, gegenüber einem Graphit-LFP, keine Wunder-Pack-Design-Waffe, die mir diesen Vorsprung kompensieren kann.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
also
ja.
Man könnte, es gibt ja immer Chemien, wo du sagst, oh, da kann ich dann, da muss ich nicht verspannen oder da muss ich, kann ich ganz andere Dinge viel, viel einfacher gestalten. Aber im Vergleich einem LFP-Graphit gegen eine Natriumchemie weiß ich heute von keinem eklatanten Vorteil, wenn du alles sonst gleich machen würdest. Eine Natrium-Ionen-Batterie ist interessanterweise relativ ähnlich eigentlich von dem, was da abläuft, auch wie das produziert wird, wie eine Lithium-Ionen-Chemie.
Ich habe mich nur gefragt, also wenn wir das angucken, die BYDs gehen jetzt sehr forsch vor mit ihrer Blade-Batterie. Okay. Und warum wird das halt nicht in Natrium, also NMC umgebaut? Dann hätte ich ja da auch nochmal diesen Vorteil, dass ich eben nur noch zwei Tabs habe und.
Genau, also du könntest NMC-Zellen
wie eine Blade
auch
aufbauen.
In dieser Art bauen. Und dann hätte, also das hat ja ganz viel mit Packungsdichte zu tun, also dass du gewisse mechanische Funktionen auch über die Art, wie du den Pack baust, also im Fahrzeug abstützen, die da ganz viele Teile sparst. Und so grundsätzliche Konzepte kannst du mit einer NMC-Chemie genauso machen und dann hast du den gleichen Vorteil, den gewinnst du genauso, ne? Das heißt, denkt es vielleicht wirklich, es gibt, da kommen wir vielleicht nachher drauf, wenn wir eher in die Zukunft schauen, bei neuen Elektroden, es gibt gewisse Chemien oder Effekte in den Zellen, die dafür sorgen, dass die total auf dein Pack-Design durchschlagen. Ich mache ein Beispiel, das ist die Mechanik. Also wenn du eine Elektrode hast, die extremen Druck aufbaut, auch über die Alterung, ja, gegen drückt, dann musst du das mechanisch abstützen, damit der Pack nicht kaputt geht. Eine Chemie, die das nicht hat, dann kannst du dir das alles sparen. Und wenn wir jetzt aber bei einem Standard-NMC-Graphit bleiben, da sehe ich keinen Grund aktuell, warum man das nicht auch in einer viel höheren Packungsdichte in einem Pack machen kann. Und dann ist der Vorteil, den du vorhin beschrieben hast, den BYD da hat, aufgrund der Art, den Pack so aufzubauen, also dann ziehst du an der Stelle pari. Ja, der Unterschied ist halt gerade, dass die Zellen, die wir da, also die Packs, die wir aktuell haben, also nicht ganz so dicht gepackt sind, wie es jetzt beim BYD ist.
Also bräuchte ich jetzt nochmal ein neues, das ist eine neue Innovation. Ich meine, als ich
das sind die Sergio-Pack-Geschichten,
also genau, das ist nicht neu. Aber als ich das erste Mal verstanden habe, was die Blade-Batterie ist, war ich ein bisschen deillusioniert, weil ich dachte so, ah, okay, die ist halt einfach lang und hat nur noch zwei Tabs vorne und hinten und deswegen sparst du dir, wow, das ist verrückt, das ist die Innovation. Aber ich meine, da muss man drauf kommen, im Nachhinein zu sagen, dass es irgendwie keine Raketentechnik ist, ist glaube ich einfach. Aber es ist halt so simpel, also von der
es sind oft einfache Dinge. Es ist ein halt fertigungstechnisches so Problem. Also genau. Das musst du erstmal in dieser Stückzahl mit diesen Durchsatzzeiten
ich will das gar nicht kleinreden,
das ist nicht
was da geleistet wird am Ende. Aber das Konzeptuelle dahinter ist so, ah ja klar, das ist, das ist super simpel, dass das gut ist.
Das hat man sich ja auch hier schon viel, viel früher angeguckt, diese Themen. Das ist nicht so, dass das vom Himmel gefallen ist.
Nur mal kurz, wenn du das mit NMC machen würdest, hättest du nicht temperaturtechnisch zumindest noch irgendwie Schwierigkeiten?
Nee.
Okay.
Also das hängt von der Zellauslegung ab. Aber wenn du guckst, wie entwärme ich eine Zelle, hat jetzt eine LFP-Graphit-Chemie nicht einen fundamentalen Vorteil gegenüber einer Graphit-NMC-Chemie. Du kannst aber natürlich Zellen bauen, die du extrem auf Richtung Energiedichte optimierst mit NMC und die Elektroden total dick machen, ja, und dann dadurch so viel Verluste da drin entstehen lassen, dass du die nicht mehr gekühlt bekommst. Das würde ich dann ein schlechtes Design nennen.
Okay.
Ja? Du kannst eine NMC-Zelle genau so auslegen, dass sie in der Kühlsituation, in Einbausituation in einem Pack genau nur in deren Fahrsituation, die du erlebst, genau nur die Verluste macht, die du auch mit einem Kühlsystem direkt bekommst. Und jetzt merkst du, wie schwierig es ist. Merkt ihr schon was? Wie da Dinge wechselwirken? Also ich bin auf Mikrometer-Skala in Zellchemie und das Wechsel wird auf meine Verluste und irgendwie davon der Kühlung ab. Die kann ich auch ganz verschieden machen. Und da das Optimum zu finden, ist ein Feld, was mich unfassbar reizt. Weil es ist so multidimensional, es ist so schwierig und es ist so vielseitig, man kann so kreativ sein. Und diese Blade-Geschichte ist eine kreative Lösung dafür. Es gibt noch viele, viele andere.
Okay. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Du hast vorhin schon angesprochen, ihr habt diesen Cell Explorer. Also ich kann auch unseren Zuschauern und Zuhörern nur empfehlen, ich schreibe es euch, glaube ich, ich hack das Ding in die Shownotes. Ist ganz cool, da kann alle Zellen, die öffentlich zugänglich sind, glaube ich, sind da drin, die ihr genau. So mal gemessen habt. Wahrscheinlich nicht im Kundenauftrag, sondern nur die ihr so für euch
richtig
gemessen habt. Und dann sehe ich da Energiedichten, Leistungsdaten,
ja, das Sheets,
was
cool.
ihr gemessen habt, was öffentlich verfügbar ist. Es ist relativ umfänglich.
Es ist cool, weil, also wenn man sich für Zellen interessiert, ich meine, also wenn man für Batterien interessiert, man kriegt unglaublich schnell ein Gespür für das, was kann Technologie heute. Genau.
Wo geht's halt hin? Was ist auch wie Wechsel wirkt? Was genau. Auf was muss ich verzichten, wenn ich das andere habe?
Richtig. Und was sind Trade-offs?
Genau.
Und vielleicht, weil, also super, wenn du es in die Shownotes reinmachst, damit ihr das übersetzt, für was haltest du das Fahrzeug? Dieses Ding, also ihr geht auf batemo.com und dann Products, Batemo Cell Explorer, dann poppt das Ding auf und dann seht ihr einen Graphen. Und da ist auf der einen Achse eben diese Peak-Leistungsdichte und auf der anderen Achse die Energiedichte. Und dann sind da ganz viele Punkte und jeder Punkt ist eine Zelle. Und die Tatsache, dass dieser Punkt an dieser Stelle ist, ist ein Messergebnis aus dem Labor. Also alles gemessen, vergleichbar gemessen. Und ihr wisst ja, ich bin unabhängig. Ich muss ja jetzt niemand hier irgendwie gefallen, sondern wir sind einfach neutral und sagen, wir beschreiben den Markt, wie er halt ist. Mhm. Und in Richtung Fahrzeug gedacht, ist das, was ja auf der Peak-Leistung, oder das heißt dann Gravimetric Power Density auf Englisch, was da steht, ist die Beschleunigung nur auf 100. Mhm. Das wäre das, wie viel Leistung ist maximal da raus. Oder wenn ihr in Richtung Nürburgring denkt, ja, dann wäre es immer, wann rutsche ich ins D-Rating rein? Also es wäre halt ungünstig, wenn es vor der Dettinger Höhe passiert. Dann wäre das wäre halt dann nichts. Ja? Also umso mehr der Punkt rechts ist, umso später komme ich in mein D-Rating. Mhm. Und die Achse nach oben ist dann also Gravimetric Energy Density, also Energiedichte, gravimetrisch, ist wie weit fährt das Fahrzeug. Also das, was ihr noch als Reichweite seht. Und dann eben ganz, ganz viele Punkte mit verschiedenen Zellerstellern weltweit. Und man sieht auch schön den Trade-off, nämlich dass es maximale Leistung, maximale Energie. Da rechts oben, da ist irgendwie nichts. Ja.
Genau. Mhm.
Noch nicht.
Ich kam deswegen drauf gerade, weil ich eigentlich wissen wollte, wir haben jetzt von dem kleinen, von dem E-Up-artigen Auto, von dem kleinen Stadtflitzer gesprochen. Mhm. Was wäre denn das dann oben rechts im Extrem in der Tabelle?
Dann gehen wir jetzt mal ins verkrasseste Gegenteil, was nur geht, und machen Motorsport, okay? Mhm. Und wenn ich, also jetzt nicht rein, also ich will nicht Formel E machen, weil Formel E ist immer ein bisschen was Spezielles, sondern wirklich vielleicht ein Verbrennerhybrid, wo wir mit einem E-Motor und einer Batterie maximal mit zuschieben. In jeder Kurve rekuperieren wir rein.
Also so ein AMG-1-mäßig, meinst du?
Das ist schon zum Beispiel.
Okay.
Nach jeder Kurve beschleunigen wir wieder mit raus. Mhm. Ja? Das heißt, da wird die Batterie fundamental anders betrieben. Also wenn ihr Elektroauto fahrt, dann habt ihr über Nacht vollgeladen und fahrt sie halt über den Tag leer. Dort ist es so, da bleibt ihr praktisch bei einem konstanten Ladezustand. In jeder Kurve geht was raus, was rein, was raus, was rein. Ja? Also aber eigentlich bei einem Ladezustand. Und die Leistung, also es ist Motorsport, ja. Motorsport heißt so leicht, wie es nur irgendwie geht. Jede Zelle, die da mehr reinkommt, gehört da dann rein. Raus, was geht. Also der Strom oder die Leistung der Einzelne ist unfassbar groß. So groß, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, es geht nur und ausschließlich über Leistungsdichte. Mhm. Was begrenzt dann? Immer die Temperatur. Ich kriege die Wärme nicht raus. Ja? Das heißt, es ist eine Kombination aus einer Zelle, die in auf extremste Art in Richtung Leistung getrimmt ist, plus ein extrem effizientes Kühlsystem. Mhm. Lebensdauer ist vollkommen egal, weil jeder, der auf der Nordschleife unterwegs ist, weiß, dass er sowieso nach so und so vielen Runden das Auto komplett einmal neu macht. Ja, das ist ja der, also die Kunden, die das machen, sind das ja gewohnt. Ja. Und jetzt gehen wir in die Zelle rein. Also was für eine Chemie macht man dann da rein? Also das Erste ist, ich würde also volle Kanne Richtung Hochleistung auslegen. Das heißt, Verluste minimieren. Das heißt, Schichten, also Schichtigen, so dünn wie es nur geht. Ja, warum? Dass eben Lithium-Ionen nicht durch Elektroden diffundieren müssen oder so wenig wie irgendwie möglich. Partikel so klein wie möglich, damit Oberflächen so groß wie möglich werden. Na, weil also das, was ja Verluste macht, umso mehr Platz, also Oberfläche, Platz da ist, umso geringer sind da die Verluste. Auf jeden Fall was in Richtung NMC, ja, oder sogar ein NCA, ja, auf der Kathodenseite. Und wir dann Graphit, ja, oder Graphit-Silizium-Komposit auf der anderen Seite. Und das eben in dem Hochleistungsdesign. Jetzt kommt noch was anderes. Man kann so eine Zelle dann zylindrisch bauen, man kann die auch als Pouch bauen. Ich mache es jetzt mal als beispielhaft zylindrisch. Auf jeden Fall tabless. Ich weiß nicht, ob dieses Buzzword schon mal gefallen ist. Das heißt, wenn ihr eine zylindrische Zelle macht und ihr macht die auf, dann habt ihr, das kennt ihr von euren Doppel-A-Batterien aus dem Supermarkt, ne? Pluspol oben, Minuspol unten, das ist bei den Zellen ganz genauso. Jetzt schneidet ihr die auf und dann ist da so ein Metallstreifen.
Macht
das
bitte nicht.
Ja, nee, macht bitte das. Also, wir machen das auch in der Argon-Reingas mit Schutzausrüstung und allem, aber also niemand soll das aufschneiden. Aber wenn ihr das machen würdet, seht ihr so einen, das heißt ein Tab, ein Streifen, der den Stromableiter, auf den die Aktivmaterialien also aufgebracht sind, mit diesem Pol verbindet. Und jetzt gibt es eben das mit einem Tab oder mit zwei oder mit drei. Was dadurch im Kern passiert, ist, dass die Weglänge, die der Strom durch die Zelle im Mittel nehmen muss, kürzer wird. Und was ist denn das Beste? Na, wenn ich unendlich viele Tabs hätte. Und das nennt man dann Tabless. Da gibt es dann den Tab gar nicht mehr. Der Stromleiter wird direkt da angeschweißt. Und das ist eben genau eine Technologie, die dann diese Stromableiterverluste nochmal minimiert. Und das in Kombination mit dem Hochleistungsdesign. Das ist was für Motorsport. Und das sind dann die Zellen, die relativ weit unten in dem Explorer sind und relativ weit rechts.
Okay. Und wenn wir jetzt uns sowas wie, keine Ahnung, also so Zellen anschauen für LKW, Bagger, wo hohe, hohe Leistungen da sind, aber vielleicht auch Platz, wo es eben nicht so ist wie beim Motorsport. Sondern da
genau, genau das Gegenteil. Ja? Jetzt habe ich, also Gewicht ist wurscht. Also nehmen Gabelstapler oder Bagger, der braucht ja ein Gegengewicht. Also sonst fällt er ja um. Das heißt, da werden ja sogar Gegengewichte aktiv eingebracht. Hervorragend. Da kann ich eine Batterie gleich für nehmen. Spare ich mir das Gegengewicht. Ja, also Gewicht ist egal. Ich habe auch mehr Platz in diesen Fahrzeugen, weil die sind ja sowieso groß. Ja? Was ist dort jetzt entscheidend? Also was ist in, das ist ja ein reines B2B-Geschäft. Der Bagger muss laufen. Der muss laufen und laufen und laufen. Der darf gar keinen Fall, darf der ausfallen. Das heißt, ich habe immer, also eine extrem hohe Zuverlässigkeit ist nötig und ich brauche eine sehr hohe Lebensdauer, weil die Systeme eine ganz andere Lebensdauer haben, wie jetzt ein Motorsport-Nordschleife-Fahrzeug, was noch, du weißt, in welchen Zeiten das dann, weil die Bremsen dann kaputt sind. Also geht man jetzt zu Chemien, die extrem langlebig sind. Ja? Und was ist das? Jetzt gibt es da wieder zwei Alternativen. Das eine ist, hatte ich schon erwähnt, das sind dann auch wieder interessanterweise das, was in dem kleinen Stadtflitzer ist, in einer anderen Bauform. Das sind dann prismatische Zellen, die sehr viel größer sind, aber anodenseitig Graphit, weil es unglaublich stabil ist und LFP auch sehr stabil, wenn man es richtig macht, dann kann das eine Chemie sein. Aber eben in einer Zelle, die hat dann mehrere hundert Amperestunden. Also nicht beim kleinen Stadtflitzer, sowas Kleines, sondern so richtig groß. Eine Alternative dazu ist dann wieder eine andere Chemie und da tut sich aber nur was auf der Anodenseite. Und zwar nennt man das LTO, das Lithium-Titanat. Und das ist auch ein Material, einfach was unglaublich stabil ist.
Das ist aber furchtbar teuer, meine ich. Mag das
es ist auch teurer. Ja, aber in dieser Applikation zählt nur Total Cost of Ownership. Also die Gesamtkosten über den gesamten Betrieb der Lebensdauer von dem Tool. Ja? Und da rechnet sich sowas dann. Da ist es auch interessant. Also deswegen gibt es ja diesen Markt. Es gibt diese Zellen. Das ist eine Nischenapplikation. Aber das sind Unternehmen wie Toshiba beispielsweise, die machen. Und die sind damit erfolgreich.
Das sind auch so Zellen, das habe ich bei YouTube mal gesehen, muss man sich mal angucken, wenn man sich dafür, die kann ich durchbohren und die funktionieren immer noch, stimmt's?
Diese, aber sie durchbohren kannst, und das Video habe ich nicht gesehen, sie sind aber
also
sehr sicher.
Die sind quasi sind also gefühlt unkaputtbar und funktionieren trotzdem noch. Also
wenn eine Zelle intern kurz schließt, wird sie nicht mehr gehen, aber es kann sein, dass sie immer durchgebohrt hat und es keinen Kurzschluss gab und dann kann das trotzdem noch funktionieren. Aber also das Video kenne ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr sichere Technologie. Das liegt daran, weil die Zellspannung geringer ist. Also umso größer Spannungen sind, also eine Spannung der Zelle kannst du dir fast wirklich wie so einen Gummi vorstellen. Ja? Also wenn du eine Spannung hast von 2 Volt, dann ziehst du halt nur so weit. Wenn ich jetzt da 4 Volt rausmache, dann ziehe ich halt noch mehr an allem, was da drin ist. Ne? Und bei 5 Volt, dann ziehe ich noch mal mehr dran. Und eine LTO-Chemie hat also eine geringere Spannung. Dadurch habe ich eine geringere, ich vereinfache jetzt ein bisschen, ne? Belastung der Komponenten in der Zelle und dadurch auch eine höhere Lebensdauer.
Du hast jetzt vorher das Rennauto für die Nordschleife mit einer Rundzelle mal konzipiert, versuchsweise. warum, beziehungsweise mit was würdest du den Bagger machen und was gibt es da für die Form der Zelle, eine bestimmte Chemie jeweils oder hängt es von anderen Faktoren ab, für welche Zellform ich mich entscheide?
Du kannst jede beliebige Chemie in jede beliebige Bauform reinmachen. Das haben wir damals auch geguckt. Also das, du kannst eine NMC in beliebige, also zylindrisch, brauchschwismatisch und andersrum, das geht alles. Also ich bin kein Baggerhersteller, ja, weil ich mache jetzt aus meiner Warte, wenn ich jetzt einen Bagger bauen würde, dann bin ich ja draußen, ja, und es ist kalt und warm und du weißt, wie Bauarbeiter mit ihrem Zeug umgehen, ja, also robust, ja, also würde ich die robusteste Zelle nehmen, die es da nur gibt, und das ist eine prismatische Zelle, die also ganz viel Eigenschutz schon mitbringt, die auch Eigenschutz Sicherheitsdevices in dem, also dort, wenn die zum Beispiel so einen, sieht aus wie ein Buch, ne? Also von den Formaten. Ja, und dann sind oben die Anschlüsse und da oben ist auch Sicherheitstechnik mit drin. Also wenn da was passiert, eine Serie kann da eigensicher gemacht werden. Und die ist, da kann ich auch, die könnte ich jetzt auch neben auf den Boden schmeißen, es passiert nichts. Ja. Ist einfach was unglaublich Robustes. Wenn ich dann Pectrum rumbaue, würde ich sowas nehmen. Aber das ist wahrscheinlich mehr, weil ich Angst hätte, wenn ich was anderes nehme. Also du kannst sicherlich auch einen Bagger mit anderen Sachen bauen. Mhm. Aber Robustheit wäre das, was ich aus der Applikation sehe, was nötig ist. Und dann eben auch ein Pack, der da maximal robust ist.
Und die anderen Formen haben welche Vorteile? Also Pouch ist sicher, stellt man sich so ein bisschen flexibler vor. Ne? Da hast du mehr Möglichkeiten.
Halt so eine Plastiktüte in der Zelle halt drin hängt.
Genau, du kriegst, also jetzt, ich antworte mal mit dem Power-Tool. Ne? Also interessanterweise ist Power-Tool und Motorsport ganz ähnlich. Ja? Also die haben auch höchste Leistungen. Warum? Weil du das Zeug rumtragen musst. Und wenn du jetzt zylindrische Zellen machst und du stellst dir vor, du stellst zylindrische Zellen nebeneinander, da hast du immer ja Luft dazwischen. Weil es sind ja Zylinder, ne? Kann ich anders machen.
Ja.
Wenn ich jetzt Pouchzellen nehme und es gibt Pouchpacks, also Powertooler, die Pouchpacks haben, ne? Dann kann ich die genau aneinander legen. Aha, dann kriege ich viel mehr Zelle da rein. Dann kriege ich ja mehr Energie, mehr Leistung da rein, wenn ich die Wärme wegkriege. Und das ist der Vorteil. Also ich kann dichter packen, weil die Pouchzelle selbst, die hat ja, das Gehäuse ist eine Folie. Ja? Da ist einfach nichts. Da ist eigentlich nur Aktivmaterial und Stromableiter und ein Tab an der Seite. Ja? Mehr ist da nicht. Ich kriege also höhere, auf Zelle eben eine deutlich höhere Energiedichte hin. Nachteil, das ist genau, was du am Anfang gesagt hast, das ist erstmal nur die Zelle. Ja, wie ist es in dem Pack? Diese ganze, was ich jetzt beschrieben habe, diese mechanische Stabilität, die du bei der prismatischen Zelle in der Zelle mitbekommst, musst du jetzt in dem Modul außenrum machen. Also denk wieder an einen Power-Tooler, der was für den Wald macht oder was für die Baustelle. Und du weißt auch dort, wie die Arbeiter dort mit dem Zeug umgehen. Diese ganze mechanische Stabilität muss ich dann über das Pack-Design machen. Da also da habe ich höhere Aufwände, also wieder mehr Gewicht, mehr Metall, mehr Plastik, mehr was auch immer. Sodass, wenn du nachher die Energiedichte anschaust, du nicht ganz so gut bist, wie wenn du nur die einzelne Pouchzelle anschaust. Ja? War das, also wenn du zylindrische Zellen nimmst, dann bist du auf der Zellebene deutlich schlechter, aber auf Modulebene rutscht es dann eben wieder näher zusammen. Und ich antworte jetzt wieder für die Power-Tooler. Es gab Power-Tooler, die gesagt haben, wir machen das mit dem Pouch. Die haben es gemacht. Und es gab andere, die gesagt haben, machen wir nicht. Und es ist auch da in dem Bereich noch eine, es gibt beides. Du kannst beides kaufen. Ne? Also du siehst, die Antwort ist nicht eindeutig.
Und die Unterschiede sind wahrscheinlich auch dann am Ende überschaubar. Es sind nur zwei unterschiedliche Wege, wie man hingekommen ist.
Ja. Ne? Also Tabless zylindrisch gegen Pouch Pack, das kommt dann wieder ähnlich heraus.
Und gibt es noch einen spezifischen Vorteil von der zylindrischen Zelle, dass man sagt, okay, wir nehmen die, weil die halt grundsätzlich besser zu kühlen ist oder und dann können wir eine andere Chemie nehmen, die mehr Hitze entwickelt oder irgend sowas, was speziell für die zylindrische Zelle spricht?
In Richtung Automotive gedacht.
Ja.
Also wir gehen jetzt aber bewusst in die größeren zylindrischen. Oder meinst du die 21700er, also die kleinen oder die großen 46 XX?
Die sind jetzt gerade so en vogue, die größeren, deswegen würde ich bei denen.
Dann bleiben wir aber, welche weiteren Vorteile hat eine 46 XX im Vergleich zu einem prismatischen Zelldesign oder einem Pouch-Zelldesign? Du hast einen wichtigen Punkt schon angesprochen, nämlich ich habe ja ganz viele Zylinder, ich habe also dann im Mittel mehr Oberfläche. Ja? Wenn ich den gesamten Pack anschaue und ich nehme Pouchzellen, die so aufeinander stapel, dann habe ich ja nur die Oberfläche dieses Quaders als mögliche Kühlfläche. Wenn ich zylindrische Zellen habe und die nebeneinander stelle, habe ich viel, viel mehr Oberfläche. Also kann ich besser entwärmen. Das ist ein Vorteil. Anderer Vorteil ist, wenn eine Zelle mal ein Sicherheitsproblem hat, wie viel passiert denn dann? Ja, und eine zylindrische Zelle gibt ja nur, wenn ich die Propagation verhindere, was möglich ist, dann verbrennt mir nur oder geht mir nur ein gewisser Teil kaputt. Ja, wenn ich riesengroße Zellen habe, ja, dann ist die, also nehmen die Blade, ne? Wenn der Blade weg ist, ist eine Blade weg. Bei der zylindrischen ist der Teil, der dann weggeht, wesentlich kleiner. Das ist also ein Vorteil, was in Richtung, also ich mache es wieder vielleicht beim Tesla noch, da ist es ja wirklich so, wenn da eine Zelle durchgeht, CID geht auf, also die Zelle passiviert, wird wirklich abgetrennt, sodass eben nichts passiert, dann habe ich nur diese eine Zelle verloren. Der Pack funktioniert noch nach wie vor. Nur die eine Zelle ist halt weg. Wenn ich große Zellen habe, die ich nicht parallel schalte, sondern nur in Serie, ja, und eine Zelle ist weg, dann verliere ich halt eine wesentlich größere Kapazität.
Ja, ja, okay.
Aber aktuell ist es so, dass trotzdem die meisten Autohersteller auf prismatische Zellen setzen. Wenn ich jetzt so gucke, was gerade
ist. Die Frage ist, was du meinst. Also wenn du die Pressemeldung anschaust, also du hast ja der Klassiker mit den zylindrischen ist der Tesla.
Klar.
Es gibt von...
Also mir geht es nicht um die Verkäufe, also nicht die meisten Autos, die auf der Straße sind, sondern die unterschiedlichen Automodelle, die da sind, dass da irgendwie der Großteil meiner Meinung nach schon irgendwie auf Prismatisch sitzt. Mag auch vielleicht ein europäisch gefärbtes Bild sein, das ich da habe.
Nö, also die...
Aber wer ist
Pouch, der HMC, also Hyundai Motor Corporation, also mit Hyundai und
Kia,
Kia, den zwei Marken, die da drunter, dominant drunter hängen. Dann die zylindrischen Zellen, da gibt es von BMW eine Pressemitteilung, wo man sieht, also der ist auch noch, da auf der Pressemeldung war eine prismatische Zelle und es waren so ein paar, ich kenne das Bild noch, ne?
Genau.
War eine prismatische Zelle und zylindrische Zellen.
Aber die machen ja aktuell, meine ich, prismatisch nur, oder?
Also ich habe nur die Pressemeldung gesehen.
Also die Gen 5 ist prismatisch und die Umstellung kommt mit neuer Klasse auf zylindrisch. Halt und das sind dann auch diese 46, 70 oder so. Ja.
Aber was ich interessant finde, warum ich das frage, ist, diese Hersteller von den Autos, die man dann oder bei den Energiekonzepten, wo man es sehr innovativ sieht, sowas wie ein Lucid, sowas wie ein Tesla, die sitzen auf Rundzellen, also böse gesagt auf Laptop-Akkus, auch wenn es dann die 46er sind vielleicht, dann ist es aus dem Laptop schon ein bisschen rausgewachsen. Aber wieso setzen die denn gerade auf diese Zellen? Ist es wegen der Leistung, wie du es vorhin gesagt hast, oder ist es wegen der Produktion, weil man die billiger machen kann? Weil das habe ich häufig das Gefühl, dass natürlich auch ein Riesenfaktor ist. So ein Ding gerollt ist natürlich auch ein Punkt.
Boah, Also ich würde nicht sagen, dass das, was da heute eingebaut ist, hat mit Notebook-Akkus nicht mehr viel zu tun. Ja? Also das war mal so, ja, und es ist ja ich kenne diese Sprüche ja noch, das war das Gehässige aus der deutschen Automobilindustrie, wo man am Anfang halt den Tesla immer abgeledert hat. War ja auch berechtigt, ja. Ist okay, aber das ist heute nicht mehr so. Also diese Zellen, die du heute hast, die haben wirklich mit Notebook-Akkus nichts mehr zu tun. Da ist eine andere Chemie drin, die sind anders aufgebaut, die haben auch einen anderen Sicherheitsstandard. Das ist alles, so ist es nicht mehr. So, warum machen die das? Also ich glaube, der Tesla. Guck mal, wenn du das immer so gemacht hast, dann änderst du das nicht einfach so. Ja, das ist ein, und die sind damit ja sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und die 46er Zellen, ne, mit dem Tablet-Design, haben die ja damals sich auch überlegt, gemeinsam mit Panasonic, das hat super, super funktioniert. Lucid ist ja relativ nah dran. Das ist alles in Kalifornien. Ja.
Mhm. Hier die Details
und man sich guckt auch natürlich
ehemalige Mitarbeiter.
Genau, so. Schön, dass du es gesagt hast. Also da gibt es, das ist so. Ja. Ich sehe jetzt aber, also warum sehen wir noch alles? Ne? Das ist vielleicht die richtigere Frage. Warum sehen wir, und ich kann dir das sagen, wenn du auf Zellebene schaust, findest du ganz spezifische Vor- und Nachteile für die verschiedenen Zellbauformen. Mhm. Wenn du draußen ein Modul machst, nivelliert es sich aus. Und jetzt zeige ich dir genau, wir haben genau einen Vortrag gemacht auf einer Konferenz, gemeinsam mit der AVL. AVL ist ein großer Dienstleister im Automotive, ist ein Partner von uns. Wir haben diese Zellen analysiert und der AVL hat die ganzen Packs analysiert. Und wenn du die Zellen anschaust und würdest du diesen Thermoset Explorer eintragen, ja, dann hast du die Punkte und die waren total auseinander. Waren alles Automotive-Zellen und die waren wirklich weit auseinander. Mhm. Einmal zylindrisch, einmal Pouch, einmal prismatisch. Und Pouch war natürlich am allerbesten. Und dann haben wir so eine schöne Animation gemacht und dann auf Pack-Ebene normiert. Und dann konntest du das so schön gesehen, wie diese drei Punkte, die vorher wirklich verteilt waren, wie so zusammenrutschen.
Mhm.
Ja? Und das ist noch heute so. Und genau deswegen kannst du heute ein Pack kaufen, der Pouch-Zellen hat, du kannst heute ein Pack kaufen, der smarte Zellen hat, du kannst heute ein Pack kaufen, der zylindrische Zellen hat. Es nivelliert sich aus. Das ist auch, warum haben wir denn heute immer noch einen Diesel und einen Benziner? Das muss doch eigentlich geklärt sein nach so langer Zeit. Da muss doch eins ganz klar besser sein, oder? Und da kennt ihr sofort die Antwort, warum wir beides haben.
Ja, schöne Frage.
Und das ist, ich versuche eine Analogie zu machen, das ist was Ähnliches. Ne? Also genauso wie wir einen Diesel und einen Benziner haben, also einen Selbstzünder und einen Fremdzünder. Ja, und es ist beides gut, hat beides Vor- und Nachteile, wird es hier genauso sein. Das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Also ich kann aus meiner Sicht sagen, ich sehe nicht das, oder ich bin nicht einer, der sagt, das ist das richtige Format und alle anderen sind Idioten. Auf keinen Fall. Das hat alle drei haben ihre Berechtigung.
Mhm. Neben diesen Formaten, wo wir jetzt feststellen, wir finden keine Entscheidung, ist es so, dass man immer wieder sieht, dass die Autohersteller, die ein relevantes Interesse daran haben, fast forward zu sein, ganz viel neue Technologie, auch selber für sich zu arbeiten, ganz oft irgendwie Hilfe brauchen. Die bauen die meisten ihre Zellen nicht selbst, oder keiner baut vollständig seine Zellen selbst, so ein bisschen was wird vielleicht gemacht. Die brauchen alle irgendwelche Unternehmen, in der Regel Chinesen, wir haben es, oder Asiaten im weitesten Sinne mit den Unternehmen. Aber ganz oft brauchen die noch so Technologiepartner, die so Sachen reinstreuen. Wir hatten kürzlich Lutz Stiegler hier von der Entwicklungschef von Polestar, mit dem wir dann über Stoddard beispielsweise gesprochen haben. Und für mich ist die Frage, wieso kriegen die das nicht alleine und warum brauchen die denn immer diesen externen Zugang auch? Beziehungsweise, was ist denn dann auch dieser externe Zugang? Kannst du sagen, was passiert denn beispielsweise, wenn wir uns so eine Polestar-Stoddard-Geschichte angucken? Die habt ihr sicherlich auch da drin, auch wenn sie nicht offiziell ist, in eurem Tool. Aber was machen die denn bei Stoddard beispielsweise?
Also, du musst immer sehen, was möchte ein Fahrzeughersteller selber machen? Und krasse Innovationen auf Materialien oder Batteriechemien ist schon was sehr anderes. Mhm. Du brauchst, also, das sind ja auch ganz andere Menschen mit einer ganz anderen Ausbildung, einem ganz anderen Equipment, die dann sowas tun. Ja? Und deswegen sind es wahrscheinlich heute oft auch andere Firmen, die das ganz krass vorantreiben. Und jetzt bleib mal bei dem Beispiel Stoddard. Stoddard ist, also ich fasse jetzt das mal mit noch anderen Unternehmen, die was Ähnliches machen, unter dem Thema Silizium zusammen. Ja, das ist also eine Innovation, die auf der Anodenseite passiert. Wo man eben mit Silizium-Anoden arbeitet. Was ist der Riesenvorteil? Wenn man Silizium nimmt, habe ich eine viel höhere Speicherdichte. Ich kann pro Masse und pro Volumen viel, viel mehr Lithium-Ionen da speichern. Ja? Und das heißt dann auf Zellebene, dass dieser Punkt, ne, denkt an diesen ne, Peakleistung, Energie, dann wandert er nach oben. Mhm. Und wenn ich jetzt ein smartes Zelldesign mache, dann kann ich dadurch auch die Schichten ja dünner machen. Ja? Ich muss ja nicht alles nur in Energie feuern, ich kann ja auch Schichten dünner machen und dann wandere, wenn ich Schichten dünner mache, habe ich weniger Diffusionslimitierung und dann wandere ich nach rechts. Mhm. Und wenn ich jetzt beides geschickt kombiniere, wandere ich nach rechts nach rüber, da wo man so hin will. Und das kann man mit Silizium auf verschiedene Arten tun. Mhm. Gibt so, ich teile es mal in drei Klassen. Die eine Klasse, das sind wirklich, also das ist wirklich kristallines, also reines Silizium, was man mit so einem Partikel einfach beimischt. Dann gibt es Siliziumoxid. Auch das sind einzelne Partikel, die einfach beigemischt werden. Ja, zum Beispiel zu einer Graphitelektrode oder in immer höheren Anteilen beigemischt werden. Und das dritte ist dann so ein bisschen, das nennt sich dann SiC. Das sind die ganzen Sachen, die so nanoskalig werden. Also SiC ist eine Hard-Carbon-Matrix irgendwie. Ja, und da wird dann das Silizium, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie aufgedampft oder da reingemacht, sodass man so eine Matrix hat und dann nanoskalig da Silizium obendrauf. Mhm. Und genau diese Technologien erlauben dann diese höheren Speicherdichten. Und es diese Unternehmen, die du angesprochen hast, die das machen, das sind alles junge Startups, die das machen, die aber heute keine Startups mehr sind. Die haben so viel Kohle eingesammelt. Das sind schon richtige, also fast Konzerne und gestandene Unternehmen, die jetzt ihre Produktion da hochziehen.
Ja, aber es ist, man ja, ich meine, die Group 14 mit Porsche beispielsweise.
Richtig, genau.
Macht ja, glaube ich, auch sowas. BMW macht es mit, was ist noch?
BMW ist eher dann mit Solid Power und dann genau, Feststoff.
Das wäre das nächste.
Das wäre die Festkörpergeschichte,
wo dann auch, keine Ahnung, ich glaube VW mit QuantumScape, die Daimler machen, glaube ich, mit Sila Nano noch irgendwie sowas.
Das wäre wieder die Silizium-Anode.
Das wäre die Silizium wieder. Aber wenn wir das Thema Feststoff gerade, da wird ja auch immer wieder so durchs Dorf getragen, die ist morgen da. Die ist jetzt schon da. Toyota sagt, wir haben das. Ganz viele Unternehmen, auch chinesische, kommen immer wieder. Wir haben das jetzt geschafft. Mhm. Mir persönlich klingelt immer noch dieses eine Zitat von dem CATL-Chef nach, der sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich lasse es. Vereinfacht gesagt. Das hat er mir in der New York Times hat fallen lassen. Ja. Das hat mich so, Kevin, weil die CATLs jetzt nicht so bekannt dafür sind, dass sie weit raushauen, wenn das nicht stimmt. Aber was passiert denn da genau? Warum dauert das auch so lange bei diesen Festkörperbatterien? Wenn da schon ein QuantumScape da ist mit BMW und. Wie ist da deine?
Also ich kann dir eine Sache sagen. Wir haben wirklich viele, viele, viele Zellen gemessen. Von ganz, ganz, ganz vielen Chemien. Mhm. Es war noch keine einzige Solid-State-Batterie bei uns im Labor. Und das sagt dir was. Über den Stand, oder?
Ja.
Ich sage immer, also wenn das jetzt der letzte, krasseste neue Technologiesprung wäre, der morgen kommt, hätten wir das. Definitiv. Mhm. Und jetzt muss man wieder auch aufpassen, was ist es denn wirklich? Also es gibt die echte Solid-State-Batterie hat einen wirklich kompletten Festelektrolyt. Ja, da ist kein flüssiger Elektrolyt mehr drin. Ganz oft, wenn es dann so heißt, ja, das haben wir jetzt bald, das ist keine echte Solid-State mehr. Da sind wieder flüssige Elektrolyte bei, das sind einfach da weniger Elektrolyt ist dann da drin flüssig. Ja. Das ist aber in meinem Verständnis keine echte Solid-State mehr. Semi-Solid-State-Batterien. Genau, richtig. Weil ich wieder noch einen flüssigen Elektrolyt habe. Jetzt kann man sich fragen, warum machen die denn da so rum mit diesem flüssigen Elektrolyt? Warum macht man es nicht alles fest? Und jetzt stell dir das mal, versuch es dir so vorzustellen. Du hast ja, jede Batterie hat drei Teile, Anode, ein Separator und eine Kathode. Ne? Und also auf der Anode und Kathode finden ja die Transferreaktionen statt, die auch diese Spannung dann erzeugen. Ja, in dieser Reaktion steckt die Energie. Und dazwischen drin habe ich einen Separator, der sicherstellt, dass die Elektronen da nicht direkt innen drin durch können, sondern nur die Lithium-Ionen. Mhm. Ja? So. Und jetzt machen wir das mit einem Feststoff. Das heißt, wir machen eine erste Schicht und jetzt machen wir einen festen Elektrolyt da drauf und dann wieder eine dritte Schicht da drauf. Das heißt, wenn ich das genauso aufeinander pinseln würde, wäre die Grenzfläche zwischen den Schichten genauso groß, wie meine Elektrode ist. Und diese Fläche, sage ich dir, ist unfassbar klein. Mhm. Wenn ich flüssige Elektrolyte habe und diese Elektronen sind porös, ist die Fläche um ein vielfaches größer. Und damit sind die Verluste um ein vielfaches kleiner. Ja, das ist also ein Grund, warum es so schwierig ist, mit Festelektroden zu arbeiten. Na, das heißt, das zu schaffen, dass sich die Elektrode und dieser Festelektrolyt so ineinander meandern und ich große Oberflächen hinbekomme, ist ein prozessuales Fertigungsproblem, was einfach sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Das zweite ist, das kennt ihr auch, ne, es müssen ja Lithium-Ionen da irgendwie durch. Ja? Und wenn ich was Flüssiges habe oder nehmt zu Hause ein Wasserglas und macht dann eine Seite einen Farbklecks, ja, dann dauert es nicht lang und es ist komplett im Wasserglas verteilt. Jetzt machen wir das Ganze fest, machen es aus Eis, habe das Glas in den Tiefkühler gestellt. Jetzt macht er wieder an die eine Seite einen Farbklecks. Wie lange dauert es, bis der sich verteilt? Mhm. Wesentlich länger. Das heißt, die Leitfähigkeit der Lithium-Ionen dadurch ist einfach schlechter. Es braucht höhere Temperaturen, um gleich gut zu sein. Das ist die zweite Herausforderung. Und dann beide mitgearbeitet, ne? Mhm. Also an Fertigungstechnologien das hinzukriegen und eben diese Leitfähigkeiten der Festelektrolyte hinzubekommen. Aber eine Story mit morgen. Also ich habe im Studium, ich war 2008 damals in China und dann auch in Japan eine Studienreise gemacht und war in Tokio an der Universität und lauf da rein in ein Batterielabor, weil ich eben diese Gruppe dort besucht habe. Und da war eine riesengroße Wand von Klimaschränken. Und alle standen auf 40 Grad. Und dann habe ich gefragt, was messen ihr da? Mhm. Das waren alles feste Elektrolytzellen.
Okay.
Schon damals. Also die Technologie ist unfassbar interessant, aber das ist nichts, was jetzt halt gestern irgendwie in ist und morgen kommt, sondern man ist da dran. Die Potenziale sind groß, aber ich weiß noch von keinem Stand, der jetzt irgendwie nah an der Serie ist. Und ich habe dir jetzt zwei technologische Gründe genannt, die ich kenne, woran es liegt. Ein dritter, da kann ich aber nicht viel zu sagen, ist die Fertigungstechnik. Also das großskalig in gleicher Qualität hinzubekommen, scheint ein Problem zu sein. Ich kenne die Details aber nicht.
Eines deiner Lieblingsthemen gehört, ist noch die Natriumbatterie. In dem Moment, aber die haben wir jetzt ja schon relativ umfänglich besprochen, glaube ich.
Aber wir können gerne über Natrium reden. Es ist auch eine spannende Sache. Müsst ihr wissen, ob ihr das wollt.
Willst du noch?
Gerd, was magst du an der Natriumbatterie?
Naja, ich habe es wahrgenommen am BYD. Das gab zumindest mal ein Auto damit. Das ist natürlich das, was mich am meisten interessiert. Und man kann sich ja diese ganzen Batterien und die Anforderungsprofile in diesem wunderbaren Spinnennetzdiagramm da vorstellen. Und da ist halt bei Natriumbatterien aus meiner Sicht der große Ausschlag beim Preis.
Ne? Richtig.
Besonders günstig, dafür hat man weniger Energiedichte. Trotzdem denke ich mir halt, der Preis ist so eine Anforderung, die jetzt momentan immer noch sehr zentral ist, gerade in Europa. Alle suchen nach dem günstigen Elektroauto und deswegen hat mich das fasziniert. Es gab ja vom BYD zumindest vorgestellt mal auf einer Messe den Seagull, wo schon eine Natriumbatterie drin sein sollte. Und das fände ich schon faszinierend. Der Preis war kolportiert mit 10.000 oder 11.000 Euro. Das wäre ja ein schönes Ziel. Deswegen,
das ist ein unglaublich wichtiges Ziel. Also eben Elektroautos zu bauen, die sich wirklich jeder leisten kann. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir da auch haben, das eben hinzubringen. Und ich habe jetzt ja vorhin gesagt, die Zellen, die wir gemessen haben, würde ich nur nicht nehmen. Aber wenn du das ausentwickelst, ne, und jetzt nimm genau den Vergleich zwischen dem LFP und dem Natrium. Wenn du bereit bist, auf Reichweite zu verzichten, wenn du eben dann die 100 Kilometer Reichweite weniger hast, wie das vergleichbare Grafik-LFP. Und es wird doch Autos geben, wo das vielleicht egal ist. Mhm. Und dann kostet das Ding so wenig. Dann ist das auch unglaublich spannend.
Ja, Gibt es irgendeinen Trade-off wenigstens in Richtung Ladegeschwindigkeit, dass man sagt, okay, das fährt nur 100 Kilometer, aber dafür ist schneller wieder voll, oder?
Ah, das weiß ich noch nicht. Hm. Stellst du mir die Frage vielleicht in einem halben Jahr nochmal?
Okay.
Lass ich sag dir jetzt warum. Das ist genau eine Sache, was unsere Kunden in unseren Modellen machen, ist schneller das Verfahren entwickeln. Also genau, wenn du dann den Ladestecker reinsteckst an die 200 kW Schnellladestation, wie wird der Strom in den Bedingungen exakt geführt? Das zu entwickeln, läuft in unseren Modellen. So. Mhm. Und was, wenn ich jetzt genau deine Frage beantworten möchte, was muss ich dann tun? Ich brauche ein Natriummodell. Das dreimal raten, wer das gerade entwickelt. Also ich nicht, aber bei uns im Team ist es genau ein Innovationsprojekt, genau die Modelle da zu machen. Mhm. Und ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, wenn du wirklich an die Limits gehst und dann gegeneinander vergleichst, ob du da, also wieder auch bei dem ähnlichen Zelldesign, ne, musst du ja wieder gucken, dass du nicht Äpfel mit Birnen vergleichst, ob du da Vorteile hast. Aber heute sage ich dir, weiß ich es nicht. Die Leistungsdichten der Zellen, die wir gesehen haben, waren
nicht so verlockend.
Aber A-Sample, ne? Also ganz früher stand, da wird sich viel tun. Das ist ganz normal. Auch, also wenn du auch einen NNC-A-Sample kriegst, ist dann noch nicht alles Gold, was glänzt. Das ist ganz normal. Das ist eine frühe Phase. Das kommt von den ganz frühen Prototypenlinien.
Gut. Hast du noch eine Frage? Ich glaube, wir sind schon in der Zeit ein bisschen vorwärts.
Wir sollten zu dem gehen, was wir immer tun am Ende eines Podcasts. Ja, Luca stellt dir A-B-Fragen und du wählst eine Alternative aus, einigermaßen zügig.
Genau. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla?
Oh. Ferrari.
Das hören wir hier ab und zu. Apple oder Google?
Google.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Bauernhaus auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Wunsch oder Wirklichkeit? Wunsch, Fahrrad, Realität ist Auto.
Okay. Im Auto dann vorn oder bist du auch hinten gut aufgehoben?
Vorn. Vorn links.
Okay. Bist du ein guter Beifahrer?
Nein. Also wenn du meine Frau... Oh Gott. Nein.
Okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
In Sachen Wunsch, Adrenalin, Pegel, Motorrad fahren oder Fliegenfischen?
Ich fahre Motorrad.
Okay. Was fährst du?
Eine Suzuki.
Okay, da gibt es so zwei, drei...
650S. Also SV650S. Baujahr 2003. Läuft doch. Sieht doch gut aus.
Okay, ja. Star Wars oder Star Trek?
Weder noch.
Du hast E-Technik studiert?
Weder noch.
Okay. Wollte nur noch mal kurz nachfragen. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Das war schon. Vielen Dank, Jan.
War ich schnell genug?
Vielen Dank. Alles gut. Schnell genug, aber ich habe eine Nachfrage. Wenn der Batteriepapst sagt, Ferrari statt Tesla, was steckt dahinter?
Ein gewisser Patriotismus.
Okay.
Hast du italienische Wurzeln?
Nee, also hättest du gesagt, Tesla oder Mercedes oder AMG
wärst du auch, okay.
Wäre ich sofort auf den AMG. Also es ist das stolze Herz eines, was auch noch in mir schlägt, für die deutsche Automobilindustrie oder auch die europäische Automobilindustrie, die wir hier haben. Und es tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Was der Tesla gemacht hat, war unglaublich erfolgreich und es war wichtig und es war geil. Und ich schaue ganz neidisch dahin, was man da erreicht hat. Und trotzdem blutet das Herz so ein bisschen. Ja. Deswegen werde ich auch, wie gesagt, ich war als Student, als der Roadster kam, ich war begeistert. Krass, die machen das und das funktioniert. Wahnsinn. Und als ich erst mal drin saß, ich bin ja hier, also Wahnsinn. Ja, eine unglaubliche Faszination für dieses Unternehmen und auch das, was da erreicht wurde. Trotzdem werde ich kein Tesla fahren.
Ja, sehr schön. Schöner Abschluss.
Finde ich auch. Jan, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ich gehe davon, du auch.
Ja, und es hat mir großen Spaß gemacht.
Da draußen wahrscheinlich auch. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Und auch dir, Jan, wenn es eine Frage gibt, die wir weiterleiten können, müssen, weil wir es selber nicht beantworten können.
Macht das gerne, oder?
Ja, cool. Also schreibt uns podcast@move-magazin.de. Schreibt gerne auch bei Spotify, bei iTunes und wo sonst überall. Liken, abonnieren, teilen, sagt es, wenn es euch gefällt. Und dann sage ich nochmal vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Gerd. Und dann an euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.